Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, wichtig für den Zusammenhalt der demokratischen Gesellschaft. Auf Verletzungen und Bedrohungen macht der Internationale Tag der Pressefreiheit aufmerksam. Wir berichten gleich ausführlich darüber, genauso wie über den Streit in der Koalition in Berlin über einen möglichen Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. Und natürlich hören Sie auch heute aktuelle Informationen rund um die Debatten in der Corona-Pandemie. Auch unser Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich mit den Auswirkungen. Axel Schröder über das Beispiel Hamburg und wie die Stadt mit den Herausforderungen umgeht. Nach 19 Uhr dann der Blick in den Sport, vor allem zur Debatte um die Fußball-Bundesliga. Wann und wie kann es weitere Lockerungen im gesellschaftlichen und alltäglichen Leben geben? Welche Geschäfte und Betriebe dürfen in den nächsten Schritten öffnen? Auch an diesem langen Maiwochenende waren die politischen Debatten bestimmt von diesen Fragen. Die neuesten Corona-Entwicklungen kennt Nadine Lindner.
Die Länder drängen, der Bund bremst. Dieses etwas grobkörnige Bild ergibt sich am Ende des langen Maiwochenendes in puncto Corona-Lockerungen. So entschied sich Sachsen-Anhalt bereits gestern dafür, ab morgen wieder Gruppen von bis zu 5 Personen zu erlauben. Ähnlich das Saarland. Das sorgte für eine Kettenreaktion und so kündigten heute quasi im Minutentakt Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein an, auch Geschäften über 800 Quadratmetern die Wiedereröffnung zu gestatten. Sachsen ging noch weiter und kann sich Öffnungen in der Gastronomie bis zum 15. Mai vorstellen. Der sächsische SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulich will das beim nächsten Bund-Länder-Treffen am Mittwoch vorschlagen. Es ist also einiges in Bewegung geraten, aber es gibt auch andere Ansichten bei den Ländern. Eine kam von Michael Müller, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Sozialdemokrat, im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk.
Die Verärgerung ist auch groß über Sachsen-Anhalt. Gar nicht so sehr, dass ein Bundesland sagt, ich glaube, ich kann hier einen guten Weg gehen und habe dieses und jenes vor. Das Ärgerliche ist, dass wir ja noch Donnerstagabend in einer Videokonferenz mit dem Kanzleramt zusammen waren, alle 16 Ministerpräsidenten, und da ist kein Wort gesagt worden, dass es in die Richtung gehen soll in Sachsen-Anhalt. Und 48 Stunden später wird das dann verkündet.
Ähnlich äußerte sich der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewenz von der SPD. Er nannte das Vorgehen Sachsen-Anhalts befremdlich. Am 6. Mai wollen sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erneut über Lockerungen verständigen. Im Fokus dürften dann jedoch Schulen und Kita stehen. Bei ihrem letzten Treffen am 30. April hatte es nur eine Verständigung auf kleinere Öffnungen von Spielplätzen, Museen und Gottesdiensten gegeben. Aus der Bundespolitik kamen heute, vorzugsweise über Zeitungsinterviews, bremsende Signale. So warnte SPD-Außenminister Heiko Maas vor der übereilten Aufnahme von Auslandsreisen. Erst wenn Leute wieder sicher zurückkommen, könne man Auslandsreisen wieder aufnehmen, so Maas in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wir können und wir werden im Sommer nicht noch einmal eine 250.000 Menschen aus dem Urlaub zurückholen, so wird Maas zitiert. Unterstützung bekam Maas von Innenminister Horst Seehofer von der CSU. Der lobte, dass die geschlossenen Grenzen dabei helfen würden, Infektionsketten zu unterbrechen. Im Bayerischen Rundfunk äußerte er sich kritisch zu den Überlegungen aus Österreich, seine Grenzen für deutsche Touristen wieder zu öffnen.
Wir sind ja auch nicht dagegen, dass wir in diesem Bereich wieder in ein aktiveres Beziehungsgeflecht kommen. Nur als Voraussetzung dafür brauchen wir einfach ein stabileres Infektionsgeschehen.
Innenminister Seehofer verteidigte zudem in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die zeitweise Einschränkung von Grundrechten. Dies sei verhältnismäßig, werde laufend durch Gerichte überprüft und sei zudem, wie im Falle von Gottesdiensten, schon teilweise wieder aufgehoben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach sich ebenfalls in der FAS für ein weiterhin tastendes Vorgehen aus. Scharfe Kritik hingegen wurde aus der Opposition laut. So warf der liberale Wolfgang Kubicki dem Robert-Koch-Institut vor, seine Zahlen zu Infektionen seien politisch motiviert. Die Grünen beschlossen gestern auf ihrem digitalen Kleinparteitag ein Konjunkturprogramm, das den Corona-Wiederaufbau mit Umwelt- und Klimaschutz verbinden soll. Zeit für Debatte werden die Sitzungen des Bundestags am Mittwoch und Donnerstag bieten. Dann werden die Abgeordneten am Donnerstag auch über einen Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU sprechen. Spahn hatte den Ethikrat mit der Prüfung eines Konzepts eines Immunitätsausweises beauftragt. Bislang ist jedoch noch unklar, wie lange bei Menschen mit überstandener Corona-Infektion die Immunität anhält.
Auch die kommende Woche wird also ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stehen. Weitere Bund-Länder-Gespräche sind geplant. Die Fußball-Bundesliga steht auf dem Plan. Und auch aus der Wirtschaft werden die Stimmen immer lauter. Sehr laut und einflussreich meldet sich traditionell die Autoindustrie zu Wort. Natürlich auch jetzt in dieser Corona-Krise. Mehr dazu von Angela Ulrich.
Klarheit wünscht sich Automobilpräsidentin Hildegard Müller, und zwar in Richtung grünes Licht für Kaufprämien. Der Verband VDA will eine breite Förderung, und zwar nicht nur für Elektro- und Hybridautos. Auch der Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor müsste durch Prämien angekurbelt werden, so Müller in der Welt am Sonntag. Am Dienstag treffen sich Vertreter der Automobilindustrie mit der Kanzlerin. Widerspruch kommt von SPD-Chef Norbert Walter-Borjans und von den Grünen. Die Autokonzerne, sagt Walter-Borjans, sollten erst einmal auf die Gewinne der vergangenen Jahre zurückgreifen, bevor sie nach den Steuerzahlern riefen. Grünen-Chef Robert Habeck fordert, eine Kaufprämie solle es allenfalls für ökologisch vorbildliche Fahrzeuge geben. Zudem dürften Firmen, die Staatshilfe wollen, keine Boni und Dividenden zahlen. Insgesamt schlägt die Wirtschaft immer lauter Alarm. BDI-Präsident Kempf erwartet vom nächsten Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin am Mittwoch, dass dort weitere Lockerungen für Geschäfte und Firmen durchgesetzt werden. Jede Woche des Shutdowns kostet die Wirtschaft Milliarden, so Kempf. Es müsse so schnell wie möglich einen klaren Exitplan geben.
Wo eigentlich kommt dieses Virus her? Was ist der Auslöser für diese Pandemie mit den gravierenden Auswirkungen? China habe Warnungen unterdrückt, den Corona-Ausbruch heruntergespielt und Proben vernichtet. So lauten die Vorwürfe in einem Dossier westlicher Geheimdienste, über das eine australische Tageszeitung berichtet. Außenminister Heiko Maas forderte Aufklärung, und aus den USA werden die Verbalattacken Richtung Reich der Mitte lauter. Julia Kastein dazu.
Schon seit Wochen spekuliert die US-Regierung, allen voran Präsident Trump, über die Herkunft des Coronavirus. Doch am Sonntag wurde daraus von US-Außenminister Mike Pompeo im Fernsehsender ABC eine klare Anklage.
I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan.
Ich kann Ihnen sagen, es gibt eine signifikante Menge von Beweisen, dass das Virus aus diesem Labor in Wuhan stammt, so Pompeo wörtlich. Worin diese Beweise bestehen, verriet der Außenminister nicht. Stattdessen erklärte er, China habe in der Vergangenheit schon öfter die Welt mit Viren angesteckt und es sei bekannt, dass die Labore dort nicht internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. Zur Frage, ob das Virus genetisch verändert und absichtlich in Umlauf gebracht wurde, erklärte Pompeo nur, dass es dafür momentan keine Hinweise gebe und er deshalb auch keinen Grund zu dieser Annahme hätte. Der US-Außenminister bekräftigte außerdem die Ergebnisse eines gemeinsamen Berichts fünf westlicher Geheimdienste, darunter aus den USA und Großbritannien. Darin wird China vorgeworfen, die Gefährlichkeit des Virus und die Verbreitung anfangs verschleiert zu haben.
We can confirm that the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion. About what was taking place.
Er könne bestätigen, dass China alles getan habe, um zu verhindern, dass die Welt zeitnah von den Geschehnissen erfahren habe. Das habe für den Rest der Welt ein großes Risiko bedeutet, mit Zehntausenden Opfern weltweit, auch in den USA.
President Trump is very clear. We're going to hold those responsible accountable and we'll do so on a timeline that is our own.
Die US-Regierung werde die kommunistische Partei in China deshalb zur Verantwortung ziehen. Wie genau, ließ Pompeo ebenfalls offen.
Nicht nur Corona-Themen bestimmen heute die politische Agenda. Angestoßen von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich geht es auch um das Thema nukleare Teilhabe. Die sieht vor, dass im Ernstfall Deutschland gegenüber NATO-Partner USA verpflichtet ist, Atomwaffen zu transportieren, die hier auf deutschem Boden gelagert sind. Jetzt kommt die Forderung also aus den Reihen der SPD, alle US-Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. SPD-Verteidigungspolitiker Karl-Heinz Brunner sagte dazu heute hier im Deutschlandfunk:
Ich kann Atomwaffen versuchen abzurüsten. Ich will eine atomwaffenfreie Welt. Dazu steht die Bundesrepublik Deutschland, die deutsche Sozialdemokratie und ich in besonderem Maße. Aber solange diese atomwaffenfreie Welt nicht existiert, macht es keinen Sinn, ohne ausgebildete Soldatinnen und Soldaten und ohne Einflusssphäre dies den Dritten überlassen. Ich sage, wenn ich mein Haus schützen will, dann muss ich selbst in der Lage sein, ein bisschen an den Schlüssel heranzukommen oder den Schlüssel als solchen in den Händen zu haben und nicht dem Nachbarn, der den Angriff führen will, die Schlüssel auch noch in die Hände zu geben.
Dazu jetzt live aus Berlin zugeschaltet Markus Pindur, Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitsfragen. Herr Pindur, wo verläuft denn da innerhalb der Großen Koalition die Konfliktlinie?
Ja, wie man gerade eben gehört hat, ist diese Konfliktlinie nicht nur innerhalb der Großen Koalition, sondern auch innerhalb der Parteien. Denn die SPD-Verteidigungspolitiker haben sich deutlich gegen diesen Vorstoß von Rolf Mützenich ausgesprochen. Sowohl der sicherheitspolitische Sprecher als Fritz Felgentreu als auch Karl-Heinz Brunner wollen an dieser nuklearen Teilhabe festhalten. Wenn Deutschland sich aus der Abschreckung durch nukleare Teilhabe zurückziehe, dann verliere man eben Einfluss auf die Nuklearstrategie der NATO, sagte Fritz Felgentreu der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und das ist natürlich auch für die SPD problematisch, denn die Konfliktlinie verläuft nicht nur mehr zwischen der SPD und der CDU.
Warum braucht man denn heutzutage überhaupt noch dieses Prinzip der nuklearen Teilhabe?
Die nukleare Teilhabe verschränkt die Europa und die USA. Das ist ein Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges, das aber heute auch noch immer eine Abschreckungsfunktion erfüllt. Das Konzept der Abschreckung ist ganz grundlegend eben für die gesamte Politik der NATO. Wer abschrecken will, der muss das Risikokalkül der Konkurrenten beeinflussen und sprich, wer eben ein ebenbürtiger oder zumindest ähnlich starker Gegner ist, verringert auch das Risiko, selbst angegriffen zu werden. So versucht man halt auf dieser Ebene auch zu demonstrieren, dass sowohl Europäer als auch Amerikaner an der nuklearen Abschreckung als Prinzip insgesamt festhalten.
Jetzt hat Verteidigungsministerin Annegret Kamm-Karrenbauer im Rahmen der Bundeswehrmodernisierung auch angekündigt, US-Kampfflugzeuge zu kaufen, eben damit, weil die in der Lage sind, im Ernstfall die Atomwaffen transportieren zu können. Ist das also jetzt auch in gewissem Sinne eine Reaktion auf diesen Vorschlag, auf diesen Vorstoß?
Ich glaube, dass Rolf Mützenich sich das schon seit längerem so zurechtgelegt hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine unmittelbare Reaktion darauf gewesen ist. Tatsächlich ist es so, dass seit langem klar ist, dass Deutschland andere Flugzeuge braucht, dass der Tornado nicht mehr weiterfliegen sollte, einfach weil er so teuer ist im Unterhalt, weil er mittlerweile halt 45 Jahre auf dem Buckel hat und dass man deswegen andere Flugzeuge braucht. Und es lag ganz nah, dann auch diese Lösung zu finden mit den amerikanischen F-18, weil die relativ leicht für Nuklearwaffen zertifizierbar sind. Das ist aber nur, da hatte Rolf Mützenich ja schon seine Einwände klar gemacht, aber er hat damals noch nicht klar gesagt, dass er auch an der nuklearen Teilhabe rütteln will und die amerikanischen Atomwaffen ganz aus Deutschland verbannen will. Das hat er erst gestern in einem Interview mit einer Zeitung getan.
Danke an Markus Pindur live in Berlin für diese Einschätzung. Ab 19.05 Uhr hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk auch einen Kommentar zu diesem Thema. Kann Israels Premierminister Benjamin Netanyahu weiter im Amt bleiben, obwohl wegen Korruption angeklagt? Nach langen, zähen Verhandlungen hatten sich die Parteien auf eine Regierung geeinigt, zunächst weiter mit Netanyahu als Premier. Seit heute aber prüft das oberste Gericht Israels Petitionen gegen Netanyahu, eben genau mit dieser Frage. Kann er weiter Ministerpräsident bleiben? Benjamin Hammer berichtet.
11 Richterinnen und Richter saßen nebeneinander, voneinander getrennt durch Plastikscheiben. Alle trugen Schutzmasken. Es sind historische Tage im obersten Gerichtshof in einer historischen Zeit. Und das liegt nicht nur an Corona. Gleich mehrere Gruppen aus Israels Zivilgesellschaft wollen verhindern, dass Benjamin Netanyahu Premierminister bleibt. Sie reichten Petitionen ein, die der Gerichtshof nun prüft. In aller Öffentlichkeit per Livestream. Wir haben 8 Petitionen erhalten, in denen es um 2 grundsätzliche Fragen des Rechts geht, sagte die Vorsitzende Richterin Esther Hayut. Zum einen geht es um die Frage, ob ein Abgeordneter eine Regierung bilden kann, wenn er wegen moralischer Verbrechen angeklagt ist. Zum zweiten geht es um die Frage, ob die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zwischen der Likud-Fraktion und Blau-Weiß Gültigkeit besitzt. Der Likud und Blau-Weiß, das sind Premier Benjamin Netanyahu und sein einstiger Rivale Benny Gantz. Netanyahu ist wegen Korruption angeklagt. Gantz hatte eigentlich ausgeschlossen, unter diesen Umständen mit Netanyahu zusammenzuarbeiten. Beide begründen ihre neue Einigkeit mit der Corona-Krise. Doch ihre vorläufige Koalitionsvereinbarung ist nach Auffassung der Kritiker illegal. Dabei geht es unter anderem um eine mögliche Einschränkung der Befugnisse des Parlaments, außerdem um eine Verkürzung der Legislaturperiode. Viele Gegner Netanyahus waren einst Anhänger von Benny Gantz und sind nun bitter enttäuscht, dass der gemeinsame Sache mit Netanyahu machen will. In der Nähe des obersten Gerichtshofes in Jerusalem versammelten sich Demonstranten. Wie in den vergangenen Wochen hielten sie einen Sicherheitsabstand von etwa 2 Metern ein. Manche Demonstranten trugen Masken, auf denen Netanyahu per Aufschrift auf Englisch nicht Prime, sondern Crime Minister genannt wird. Ein Minister des Verbrechens. Wir wollen hier keinen Diktator, sagte eine Demonstrantin. Wir wollen keinen Premierminister, der ein Verbrecher ist. Wir wollen, dass Israel wieder den Menschen gehört und nicht den Machthabern. Doch es gibt in diesen Tagen auch Demonstrationen von Netanyahus Anhängern. Die verweisen auf die vielen Wählerstimmen, die der Premierminister bei der letzten Wahl bekam. Wenn der oberste Gerichtshof dem Premier nun das Regieren verbiete, sei dies zutiefst undemokratisch. Ähnlich sah es auch ein Anwalt Netanyahus. Das Gericht solle nicht entscheiden, wer die nächste Regierung bilden darf. Die Richterinnen und Richter stehen nun vor einer schwierigen Entscheidung, die das Land weiter spalten könnte. Denn beide Lager, Netanyahus Anhänger und dessen Gegner, warnen vor schweren Schäden für Israels Demokratie. Die einen fänden es undemokratisch, wenn Netanyahu vom Gericht gestoppt wird. Die anderen, wenn er trotz der Anklage weitermachen darf. Der Korruptionsprozess gegen Netanyahu soll Ende Mai beginnen.
Berichtet Benjamin Hammer. In Dortmund musste die Polizei eine Demo gegen Corona-Auflagen auflösen. Die Demonstration war nicht angemeldet und die 150 Teilnehmer hielten sich zum Teil nicht an die Abstandsregeln. Bei einer ähnlichen Demo am Freitag in Berlin wollte ein Team der ZDF-Heute-Show drehen. Das Team wurde aber von Demonstranten angegriffen und verletzt. 6 von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus, konnten inzwischen aber wieder nach Hause. Claudia von Laak über den Ermittlungsstand und die Reaktionen aus der Politik.
Auch Herr Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den Angriff auf ein Fernsehteam des ZDF in Berlin verurteilt. Die Freiheit der Presse sei eine Säule unserer Demokratie. Der Staat habe zu garantieren, dass dieses Grundrecht zu jeder Zeit und an jedem Ort gewährleistet sei, sagte der CSU-Politiker. Ein Team der ZDF-Heute-Show hatte am 1. Mai auf einer Demonstration gegen die Einschränkungen der Grundrechte gedreht. An dieser sogenannten Hygienedemo nehmen seit einigen Wochen unter anderem Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und Personen aus der rechten Szene teil. Im Anschluss an diese Demo wurden die Mitglieder des Fernsehteams von einer größeren Gruppe von Vermummten überfallen, mit einer Metallstange geprügelt und getreten. 6 Tatverdächtige wurden festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Es handelt sich um 4 Männer und 2 Frauen im Alter von 24 bis 31 Jahren. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, sagte dazu im Deutschlandfunk:
Das sieht alles aus nach einer gezielten Aktion, in Anführungsstrichen einer Racheaktion nun für diese Dreharbeiten. Ich hoffe, dass das auch noch ein juristisches Nachspiel hat.
Nach Angaben des ZDF wurden bei dem Überfall 6 Personen verletzt. Ein Redakteur, ein Kameramann, ein Assistent und 3 Security-Mitarbeiter. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte die Tat. Auch verschiedene Journalistenverbände zeigten sich empört. Der Chef des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, sagt er dem ZDF:
Grundsätzlich, Pressefreiheit ist wichtig und egal welcher Mission Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind, darf man sie nicht angreifen. Das erleben wir bei Demonstrationen in letzter Zeit immer häufiger, dass Journalistinnen und Journalisten gewalttätig angegriffen werden, ja zum Teil sogar verletzt werden, und das muss aufhören.
Verschiedene Bundespolitiker versicherten den Angegriffenen ihre Solidarität. Wir stehen auf eurer Seite, twitterte Außenminister Heiko Maas. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nannte den Überfall einen Angriff auf unsere Demokratie. Über die möglichen Motive der Täter gibt es eine Menge Spekulationen. Der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte dazu gestern Abend dem RBB:
Also das ist noch am Anfang, was die Ermittlungen angeht. Und deswegen wollen wir uns auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber nach unseren ersten Erkenntnissen sind die Personen eher dem linken Spektrum zuzurechnen.
Soweit der Beitrag von Claudia van Laak. Wir haben es gehört im Beitrag, die Freiheit der Presse ist eine Säule der Demokratie. In vielen Ländern auf der Erde ist diese Freiheit bedroht und das hat schwerwiegende Folgen in den Gesellschaften. Deshalb ist der 3. Mai seit vielen Jahren der internationale Tag der Pressefreiheit. Er soll auf Verletzungen aufmerksam machen sowie auf die grundlegende Bedeutung freier Berichterstattung für die Existenz von Demokratien. Heute Abend blicken wir hier in 2 Länder, in denen es besonders schlecht aussieht um die Pressefreiheit. Unser erstes Gutes Beispiel ist Somalia. Antje Dickans stellt uns einen Journalisten vor, der bei einem Mordanschlag nur knapp mit dem Leben davonkam.
Mein Name ist Abdallah Ahmed Mumin. I'm a freelance journalist from Somalia.
Abdallah Ahmed Mumin arbeitet seit rund 17 Jahren als freier Journalist in Somalia. Er hat schon häufiger Morddrohungen erhalten. Als er für das Wall Street Journal über den Tod eines Islamistenanführers schrieb, wurde auf ihn geschossen.
Being a journalist in Somalia has never been a simple thing to do.
In Somalia Journalist zu sein war noch nie einfach. Es ist sogar der gefährlichste Job, den man in diesem Land ausüben kann.
The most dangerous job to do in this country.
Zuletzt wurde noch im Februar ein Radioreporter nahe der Hauptstadt Mogadischu von unbekannten Angreifern getötet. Er hatte über Einsätze der somalischen Armee gegen Al-Shabaab berichtet. Die islamistische Miliz ist für viele Angriffe auf Reporter verantwortlich. Aber auch die somalische Regierung geht oft gegen unliebsame Veröffentlichungen vor, sagt Abdallah Ahmed Mumin, der auch Vorsitzender des somalischen Journalistenverbandes ist. Gerade jetzt in der Corona-Krise. Ein Reporter landete kurzzeitig im Gefängnis, weil seine Berichte der Regierung nicht passten. Nun ist er wieder frei mit Maulkorb. Leider kann er nicht mehr über Covid-19 schreiben. Das Gericht hat das so angeordnet. So gehen die offiziellen Stellen vor. Sie geben Verfügungen raus, die dann von der Polizei durchgesetzt werden. Journalisten sollen nicht mehr in der Lage sein, über Covid-19 zu berichten. Die Krankenhäuser in Somalia sind schlecht ausgestattet. Deutlich schlechter noch als in den Nachbarländern. Darüber zeigte sich zuletzt auch das UN-Nothilfebüro besorgt. Beunruhigend ist die Zahl der Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Das sind gerade 2 für 100.000 Menschen. Der weltweite Standard ist 25. Weniger als 20% der Krankenhäuser haben die benötigte Ausrüstung, um mit einer Epidemie fertig zu werden. Die somalische Regierung will solche Informationen offenbar unter dem Deckel halten. Die offizielle Zahl der Corona-Toten ist bisher noch niedrig. Doch Abdallah Ahmed Mumin traut diesen Angaben nicht. Es gibt Berichte, dass die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 viel höher ist. Aber unsere Anfragen dazu werden nicht beantwortet. Keiner gibt uns die Informationen, die wir für Artikel darüber brauchen. Er fürchtet auch um die Gesundheit der Journalisten. Die meisten haben keinerlei Schutzkleidung wie sichere Masken. 2 Kollegen, die sich infizierten, müssen schon im Krankenhaus behandelt werden. Die Berichterstattung ist für somalische Reporter jetzt noch riskanter, meint Abdallah Ahmed Mumin.
It is like we are caught between the two enemies.
Wir sind doppelt gefährdet. Es gibt weiter die Gefahren, denen wir sowieso schon als Journalisten ausgeliefert waren. Dazu kommt jetzt noch die neue Bedrohung durch die Krankheit.
Berichtet Antje Dickans aus Westafrika, aber auch in Europa ist die Pressefreiheit bedroht. Nur auf Platz 154 von 180 in der Rangliste rangiert die Türkei. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen befinden sich 22 Journalisten aufgrund ihrer Arbeit im Gefängnis. Die großen Fernsehsender und Zeitungen gehören zu Konzernen, die der Regierung nahestehen. Warum es aber immer noch etwas zu lachen gibt, davon berichtet Christian Buttgereit.
Wer in der Türkei Satire macht, braucht Mut und gute Ideen. An beiden mangele es nicht, erst recht nicht zu Corona-Zeiten, sagt Tuncay Akgün. Der End-50er mit den schulterlangen grauen Haaren und Nickelbrille ist Herausgeber der Satirezeitung Le Mans, die ursprünglich als Limon, also Zitrone, den Regierenden Saures gab.
Während es draußen ein so einschneidendes Ereignis wie die Pandemie gibt und Verschwörungstheorien verbreitet werden, wäre es unvorstellbar, dass wir uns nicht darauf stürzen. Ich kann sogar sagen, dass wir uns fast ausschließlich mit dem Thema Pandemie beschäftigen, von der Titelseite bis zur Rückseite.
So spottet das Blatt aktuell über die Corona-Ausgangssperren und Erdogans Aufruf, die Bürger mögen in dieser Situation doch bitte für den Staat spenden. Le Mans gibt es am Zeitschriftenkiosk in etwa so lange wie Erdogan an der Regierung. Die gedruckte Satire in der Türkei ist aber noch viel älter, sagt Tuncay Akgün.
In der Türkei hat Satire in Zeitschriftform eine über 100-jährige Tradition. Auch Le Mans erscheint seit über 15 Jahren und ist eine der meistverkauften Satirezeitschriften in der Türkei.
Neben Le Mans ist unter anderem die Satirezeitschrift Uykusuz populär, was schlaflos heißt. Es gibt auch noch Penguin, also Pinguin und Zeitung, in Anlehnung an das deutsche Wort Zeitung, um nur einige zu nennen. Eine derart bunte Satirelandschaft erstaunt in einem Land, das die Pressefreiheit massiv einschränkt. Übrigens nicht erst seit Erdogan regiert. Erol Önderoğlu, Vorsitzender von Reporter ohne Grenzen in der Türkei und Berichterstatter für Pressefreiheit für das unabhängige Nachrichtenportal Biyanet, erklärt es so.
Die türkischen Satirezeitschriften haben in ihrer Geschichte schon immer enge Kontakte zu Satirezeitschriften im Ausland gepflegt. Das hat sie gestärkt. Zwar litten sie vor allem in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende stark unter Strafanzeigen, aber trotz dieses politischen und auch wirtschaftlichen Drucks sind die Karikaturisten immer noch sehr kreativ und halten sich über Wasser.
Le Mans-Herausgeber Tuncay Akgün sagt, er habe niemanden so oft gezeichnet wie Erdogan. Immer wieder wurde er dafür angeklagt, die Strafen blieben aber milde. Erfahrungen, die auch seine Kollegen machen mussten. Musa Kart, Karikaturist der Zeitung Cumhuriyet, wurde zu umgerechnet 3.000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er den Staatspräsidenten als Katze dargestellt hatte, die sich in einem Wollknäuel verwickelt hat. So wie sich Erdogan in seinen Reden manchmal verstrickt. Als Reaktion auf den Prozess veröffentlichte die Zeitschrift Penguin einen Titel, der Erdogan als Kamel, Kröte und Affen zeigt. Es wäre für die Regierung ein leichtes, Zeitungen wie Penguin oder Le Mans zu verbieten. Stattdessen seien immer nur einzelne Ausgaben konfisziert worden, sagt Le Mans-Herausgeber Akgün.
Er versucht sie, den Willen und das Durchhaltevermögen zu brechen. Ich muss zugeben, dass wir schon oft an dem Punkt waren, wo wir aufgeben wollten. Aber am Ende haben wir uns immer wieder aufgerafft und weitergemacht.
Satire machen in der Türkei auch Frauen. Das feministische Blatt Bayan Yane erschien erstmals zum Internationalen Frauentag 2011. Seitdem zeichnen die Macherinnen mit spitzer Feder gegen Zwangsverheiratung und anatolische Machos an. Natürlich gibt es auch Satire im Fernsehen, sie ist aber eher gesellschaftskritisch als politisch. Karikaturen aus der Le Mans, Penguin oder Bayan Yane finden sich auch im Internet. Zum Teil geht das zulasten der Auflage und der Einnahmen durch die Verkäufer am Kiosk. Die Le Mans etwa konnte ihre wöchentlich 120.000 Exemplare nicht aufrechterhalten. Sie erscheint nun alle 2 Wochen. Die Leser, das waren früher Menschen aller Altersklassen und gesellschaftlichen Schichten, sagt Le Mans-Herausgeber Akgün. Doch inzwischen sei die türkische Gesellschaft tief gespalten. Das mache auch vor der Leserschaft nicht Halt.
Jetzt lesen uns überwiegend kritische oppositionelle Menschen aus den gebildeten Schichten. Ich bezweifle, dass das Klientel der Regierungspartei über unsere Satire lacht. Ich befürchte, dafür fehlt ihnen schlicht der Humor.
Zum ersten Mal seit der vorsichtigen Annäherung im Jahr 2018 ist es heute zu einem Schusswechsel an der nord-südkoreanischen Grenze gekommen. Mehr dazu von Katrin Erdmann.
Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs soll sich der Zwischenfall so zugetragen haben. An der streng bewachten Demarkationslinie feuerten nordkoreanische Soldaten am Morgen Schüsse auf einen südkoreanischen Grenzposten. Daraufhin warnte man die Nordkoreaner per Durchsage und schoss anschließend 2-mal zurück. Auf südkoreanischer Seite gab es keine Verletzten. Ob dies im Norden auch so ist, ist bislang unklar. Derzeit versuche man sich über die innerkoreanischen Kommunikationskanäle einen Überblick über die Lage zu verschaffen, hieß es. Nord- und Südkorea haben in den vergangenen 2 Jahren in der streng bewachten Pufferzone Grenzposten abgebaut und es gibt regelmäßige Telefonate zwischen beiden Seiten auf militärischer Ebene. Das wurde gerade vergangene Woche nochmals vom Süden bestätigt. Der Zwischenfall ereignete sich nur einen Tag, nachdem der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un nach 3 Wochen Abwesenheit aus der Öffentlichkeit wieder aufgetaucht war. Weil auf den gezeigten Bildern eine kleine Wunde am Arm zu sehen ist, hält sich hartnäckig das Gerücht, Kim habe sich bei einer Herzoperation einen Stent legen lassen.
Damit kommen wir nochmal zurück zum Thema Corona. Mit höchster Leidenschaftlichkeit wird darüber diskutiert, ob die Fußball-Bundesliga wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen soll. 3 positive Corona-Fälle beim 1. FC Köln bringen neues Feuer in diese Debatte, deren aktuellen Stand Markus Sambale zusammenfasst.
Bundesliga-Geisterspiele, ja, aber nur unter 2 Bedingungen, sagt Bundesinnenminister Seehofer. Erstens dürften die vielen nötigen Corona-Tests bei den Sportlern nicht zu Testengpässen bei anderen Berufsgruppen führen, wie Pflegern, Polizisten und Ärzten. Und die 2. Bedingung, die Seehofer im BR-Fernsehen nennt:
Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nach einem Spiel ein Spieler positiv getestet wird, kann der Spieler und die Mannschaft, die da 1/3 Stunden oder 2 Stunden beieinander waren, nicht anders behandelt werden als Mitarbeiter von mir, dann müssen diejenigen, die mit ihm im Kontakt waren, 14 Tage zu Hause sein.
Ausnahmen dürfe es nicht geben, das macht Seehofer klar.
Jetzt kann ich nicht im Profisport sagen, da gilt es nicht. So, darauf weise ich nur hin. Und das erfordert von allen Beteiligten, von den Masseuren beginnend bis zu den Spielern, höchste Disziplin bei der Corona-Vorsorge.
Seehofer äußerte sich nicht konkret zu den aktuellen Corona-Fällen beim 1. FC Köln. Dort wurden 3 positiv Getestete in Quarantäne geschickt, nicht aber der gesamte Club, mit Verweis darauf, dass es nur ein Training in Kleingruppen gab und die übrigen Spieler deshalb keine direkten Kontaktpersonen seien. Die Diskussionen sind wohl noch nicht am Ende über das medizinische Konzept der Deutschen Fußballliga für die Corona-Krise.
Ausführliches dazu in einer halben Stunde hier bei uns in der Sendung Der Abend im Deutschlandfunk nach Hintergrundnachrichten und Kommentar. Am Mikrofon dann weiterhin Matthias Friebe.